SWR 2 Podcast.
Und das sieht halt gerade abends unglaublich stark aus, so beim Sonnenuntergang, wenn dann da diese Flammen lodern, hat man echt das Gefühl, ich gehe hier die Treppen runter und kann Lucifer die Hand schütteln.
Es ist Mitte Januar und ich lege mich fest, das ist die ekligste Meldung des Jahres, die wir hier haben.
Jetzt schon.
Bah. Ein japanischer Professor hat einen Bildschirm mit Geschmack gebaut. Die Zuschauer können an dem Bildschirm lecken und dann schmecken, was sie gerade sehen. Boah.
Okay, also das verstört mich jetzt schon auf so viele Arten und Weisen. Und ich weiß nicht, ob ich es als die genialste Erfindung des Jahres betiteln soll oder als die ekligste, wie du das gemacht hast.
Ich muss schon fast kotzen, wenn ich mir das vorstelle. Das ist ein normaler Bildschirm und zusätzlich sind da hinten drin so kleine Kartuschen mit, es heißt Geschmacksflüssigkeiten. Die werden zusammengemischt und das Gemisch wird auf den Bildschirm gesprüht. Und dann kannst du da vorne einmal ablecken.
Es ist eine ganz schön bizarre Sache. Ich sehe auch gerade auf der Website das Video und in dem Werbevideo lecken sie nicht wirklich drüber, sondern sie haben so eine Fake-Zunge, mit der sie einmal über diesen Bildschirm drüber rutschen, was auch schon irgendwie merkwürdig ist.
Diese abgeschnittene Zunge, warum leckt da niemand wirklich dran? Warum wird da eine abgeschnittene Zunge benutzt? Keine Ahnung. Ja. Als ich das gelesen habe, leckbares TV, dachte ich, also gemeinsamer Fernsehabend ist jetzt noch was für sehr gute Freunde. Ja? Aber dann habe ich in der Pressemitteilung gelesen, ach nee, doch nicht, das ist schon hygienisch. Da kann man auch mit Fremden zusammen gucken und lecken. Da wird eine Folie über den Bildschirm gespannt. Und wenn du dran geleckt hast, dann rollt die einfach weiter und jeder kriegt ein frisches Stück Folie.
Ja, okay, dann ist ja wieder alles in Ordnung. Dann bestell mir zwei mit, bitte. Also hat das denn irgendeine wissenschaftliche Anwendung? Hat das irgendwie ein Forschungsgebiet? Gehört das irgendwo dazu? Das ist wirklich einfach Unterhaltung.
Ich habe den Professor erstmal gegoogelt, um rauszufinden, was das für einer ist. Professor für Entertainment Computing und Human Computer Interaction. Konnte ich jetzt nicht so viel mit anfangen, ob das Fachgebiet LeckTV auch dazu gehört. Aber jedenfalls hat er eins gebaut. Und da steht drin, es ist jetzt nicht, wie wir uns das gerade vorstellen, unbedingt für den Privatbereich gedacht. Also nicht fürs private Fernsehen, sondern eher für Messen, um auf einer Messe Essen zu probieren. Für Köchinnen und Köche zum Rezepte austauschen. Hier, Kollege am anderen Ende der Welt, probier mal mein neuestes Rezept. Warte, jetzt kannst du bei dir lecken. Na, wie findest du meine neueste Kreation? Und denkbar wäre auch, man könnte sich Geschmäcker runterladen, wie man heutzutage Songs oder Videos runterlädt.
Das ist dann quasi eine Art, nicht Spotify, sondern Leckify, also quasi die Streaming-Plattform für Geschmäcker zum Ablecken.
Spotty-Leck. Ich habe mich dabei gefragt, eigentlich ist das ja, ist natürlich skurril und irgendwie ekelig, aber wer weiß, ob das nicht der neueste Schrei wird. Also, aber wenn man das hat, was man noch nie vorher erfahren hat, aber reichen dann 10 Komponenten da hinten drin, 10 Tanks mit Flüssigkeit, habe ich mich erstmal informiert, man kennt heutzutage ungefähr 10.000 Aromastoffe. Und 2.500 davon, die kennt man im Chemielabor, um Aromen daraus herzustellen und die irgendwo in den Joghurt oder sonst wo reinzukippen. Und allein im Kaffee befinden sich über 800 Aromastoffe. Und da sind jetzt 10 Basiskomponenten drin. Das sind natürlich jetzt keine Aromastoffe pur, sondern irgendwie Mischungen, aber ich frage mich, reicht das? Was kriegt man damit hin? Kann man damit sagen, die 10 reichen, um die italienische Küche abzudecken? Oder reicht es dann doch nur fürs Studentenessen?
Was Einfaches. Oder halt so süß und salzig. Ich meine, das ist dann einfach. Dann machen sie ein bisschen Salz auf die Folie. Aber also, es würde mich traurig machen, wenn mein feines Geschmacksknospensystem von so 10 einfachen Basiskomponenten schon überlistet werden kann, dass ich denke, ah ja, das ist Ziegenkäse gratiniert mit gerösteten Mandelkernen. Lecker.
Und in Wirklichkeit spritzt da hinten nur salzig. Für Studentenessen braucht man eigentlich nur einen Tank. Maggi. Das eröffnet aber ganz neue Möglichkeiten für Medienrezeption. Also man ist ja inzwischen 3D gewohnt, 3D-Fernsehen, 3D-Erfahrungen. Das ist ja schon was anderes als Fernsehgucken vor 20, 30 Jahren. Jetzt mit Geschmack, da habe ich mich gefragt, ob das nicht das neue heiße Ding ist. Es wurde ja vor Jahren mal Star Wars aufgepimpt. Von wegen, jetzt können wir bessere Effekte, machen wir alles neu. Jetzt kommen da noch ein paar Viecher rein und geilere Laserstrahlen. Warum nicht auch jetzt in die Richtung gehen? Boah, cool! Baywatch ist zurück, die alten Folgen, aber jetzt mit Geschmack. viel zu salzig.
Damit können wir endlich die große Frage beantworten, wie schmeckt Homer Simpson? Das ist ja, was uns alle bisher umgetrieben hat. Jetzt wissen wir es, wir können einfach mal drüber gehen, wenn es durch den Fernseher läuft.
Ja, also The Witcher fand ich schon gut, aber hat mir doch ein bisschen zu sehr nach Schweiz geschmeckt.
Aber es hat, also ich muss ganz ehrlich sagen, es wird doch sofort einen neuen pornografischen Markt aufmachen, oder nicht? Also das ist doch sofort eine sexuelle Komponente, die man da gar nicht mit wegdenken kann. Vielleicht bin das auch nur ich, weil ich irgendwie dann verschiedene Japan-Stereotype übereinander schlage und denke, was die Leute lassen sich an irgendwelchen Körperteilen lecken und machen dann den Geschmack auf das Ding. Also sehen die das nicht? Also das wird doch...
Ich muss weg.
Es tut mir leid, also... Schwierig, schwierig, aber interessant.
Das wird sich nie im Leben durchsetzen, denn andere Sachen aus der Sparte haben sich ja auch nicht durchgesetzt. Seit abartig langer Zeit gibt es ja Geruchskino. Ich habe gedacht, das ist irgendwie so was Neues. Es gibt ja auch so einen Adapter fürs Handy, habe ich vor ein paar Jahren mal gelesen, dass das Handy dann auch Gerüche ausgibt, dass man da auch per Geruch in den Film eintauchen kann. Oder Action Game, ne? Ich bin in so einem Ego-Shooter und dann riecht es auch nach verbranntem Fleisch oder nach Schießpulver. 1940 soll es das erste Geruchskino gegeben haben. Und das zeigt ja schon, wenn das ein Erfolg gewesen wäre, hätte sich das durchgesetzt.
Ja, nee, ich glaube auch nicht. Also ich denke dann irgendwie an diese 4D-Kinos, die man in diversen Freizeitparks mitmachen kann, wo dir dann irgendwie so eine Luftwasserfontäne vom Sitz vor dir ins Gesicht gesprüht wird, wenn Jack Sparrow aufs Schiff aufspringt oder sowas. Aber was ich in dem Video noch von diesem Leckfernseher gesehen habe, man kann es auch nicht nur auf den Fernseher drauf machen, sondern du kannst auch so eine Tray, so ein Plastikding da drunter schieben und dir quasi da drauf was machen. Dann kannst du was rumreichen, also es muss jetzt nicht jeder den Fernseher per se ablecken und du kannst dir auch, zeigen sie zumindest in dem Video, Cracker in gewissen Geschmacksrichtungen einsprühen lassen. Das heißt, ich mach da jetzt meinen Keks und den mache ich mir jetzt in Paprikageschmack, keine Ahnung, hab gerade nichts da.
Um auf deine Idee mit den Pornos zurückzukommen, man könnte auch Körperteile sich einsprühen lassen, oder?
Bestimmt. Und jetzt schmeckt mein kleiner Wurde Finger nach Schokolade.
Zum Beispiel.
Es gibt aber auch gute Nachrichten, also nicht nur komische Geschichten von ableckbaren Fernsehern aus Japan. Turkmenistan möchte das Tor zur Hölle endlich schließen und ich finde, es war auch langsam Zeit. Also ich freue mich, dass sich da für entschieden worden ist. Letztes Jahr, 2021, hat das Tor zur Hölle nämlich 50 Jahre Jubiläum gefeiert. Ja, man erinnert sich an die Aufnahmen. Zur Geburtstagsfeier eingeladen waren Donald Trump, der Vorstand der FIFA und Kermit der Frosch, warum auch immer diese drei in Kombination beim Tor der Hölle dabei sein sollen. Aber Spaß beiseite, also das Tor zur Hölle ist so ein Gaskrater, der befindet sich in der Karakum-Wüste bei Turkmenistan und ist da eigentlich schon mittlerweile eine ziemliche Touristenattraktion, weil das ist tatsächlich ein relativ großes Loch im Boden in der Wüste und da brennt es drin und das sieht halt gerade abends unglaublich stark aus, so beim Sonnenuntergang, wenn dann da diese Flammen lodern, hat man echt das Gefühl, ich gehe hier die Treppen runter und kann Lucifer die Hand schütteln. Das Ganze ist natürlich kein natürliches Spektakel, sondern wurde von uns Menschen ausgelöst. 1971 haben da sowjetische Ingenieure nämlich gedacht, sie hätten da ein ertragreiches Ölvorkommen gefunden. Deswegen hat man da einen Bohrturm errichtet und ja, lag damit aber gewaltig falsch, sondern hatte diesen Bohrturm auf einer Erdgasblase gebaut. Und dadurch stürzte die Plattform ab. Es tat sich ein 70 Meter großes, im Durchmesser großes Loch auf, was 20 Meter tief ist. Und auf einmal fing da an, unglaublich viel Gas auszutreten. Und dann hat man sich gedacht, okay, wie können wir das verhindern, dass das hier weiter in die Gegend kommt und vielleicht Schaden in der Atmosphäre oder in umliegenden Dörfern und Städten anrichtet, hat man sich gedacht, ja super, zünden wir das Gas doch einfach an. Richtig geile Idee.
Naja, also so schlecht ist die Idee ja gar nicht. Das macht man ja tatsächlich. Ja. Nennt sich, glaube ich, Abfackeln sogar. Also Fachbegriff Abfackeln. Wenn man Gas über hat, lieber verbrennen, dann ist das, was rauskommt, nicht mehr ganz so gefährlich wie das, was vorher da war. Ja, hier war es jetzt wohl eine dramatische Fehleinschätzung, wie viele man da abfackeln muss. Wie lange brennt das jetzt? 50 Jahre?
Für über 50 Jahren brennt das Tor zur Hölle.
Ich finde, das ist aber ein guter Vorsatz fürs neue Jahr, das zu löschen oder zuzumachen. Und was machst du im neuen Jahr? Ja, ich wollte mehr Sport treiben und du? Ich mach das Tor zur Hölle zu. Oh ja. Viel Erfolg.
Ich denke, so hat sich die Entscheidung auch aufgetan. Ich glaube, das war ein guter Neujahrsvorsatz von Berdi Muhamedow. Das ist der Präsident und ja, Diktator von Turkmenistan. Der hat angekündigt, dass er dieses Feuer jetzt endlich ausmachen möchte. Er möchte es löschen. Es gab Löschversuche. Er selbst vielleicht. Tatsächlich hat er einfach nur in einer öffentlichen Fernsehansprache gesagt, er verlangt von Experten, dass sie das Feuer löschen.
Ich verlange jetzt sofort. Machen Sie es aus, es brennt seit 50 Jahren. Machen Sie es weg.
Es reicht mir jetzt quasi. Also letzten Endes eine sehr, sehr motivierte Neujahrsansprache. Aber konkrete Pläne gibt es halt noch gar nicht dazu. Ich habe selber mal nachgeschaut, wie könnte man überhaupt, oder was sind denn so die offiziellen Tipps, wie man Gasbrände löscht. Da bin ich auf einen Ratgeber getroffen von der Berufsgenossenschaft Energie, Textil, Elektro- und Medienerzeugnisse. Und die schreiben unter anderem zum Löschen eines Gasbrandes Folgendes. Erstens, Feuerlöscher immer in Reichweite stellen, das Feuer in Windrichtung angreifen und den Flächenbrand vorne beginnend ablöschen und den Pulver als Schild benutzen. Also, wenn Turkmenistan diese drei Schritte befolgt, kann also gar nichts mehr schiefgehen. Dementsprechend von mir an der Stelle viel Glück.
Witzigerweise habe ich das Gleiche gedacht. Ich gucke mal nach, was es da für Tipps gibt. Und es gibt eine Vorschrift, technische Regeln für Arbeitsstätten. Wenn wir davon ausgehen, dieses Loch ist jetzt eine Firma oder sowas, ist in Deutschland ja genau geregelt, wie viel Feuerlöscher du da brauchst. Hm. Und ich habe das ausgerechnet, die Fläche sind ungefähr 3.800 Quadratmeter, die dieses Loch hat. Da bräuchte man 100 Feuerlöscheinheiten. Und jetzt ist es super kompliziert. Ich dachte, wie viele Löscher brauche ich jetzt? Es ist total kompliziert. Es ist typisch deutsch. Je nachdem, was da brennt, so eine Feuerlöscheinheit kann ganz was anderes sein. Ob das jetzt Holz ist oder Benzin. Ja, aber bei Gas ist es einfach. Bei Gas sagt man, egal, Hauptsache das Feuer geht irgendwie aus. Die Menge ist egal. Das heißt, selbst wenn du es jetzt löschen würdest, schließe ich daraus, wenn es nachströmt, hast du sowieso keine Chance. Aber also 100 Feuerlöscheinheiten, das heißt, man bräuchte wahrscheinlich, wenn es jetzt eine Firma wäre, 100 oder weniger Feuerlöscher. Wobei da steht, es ist die Mindestmenge. Es gibt noch mal schärfere Regeln für Arbeitsstätten mit erhöhter Brandgefährdung. Und ich glaube, das Tor zur Hölle gehört dazu.
Finde ich sehr, sehr stark. Ich hoffe auch, dass da vielleicht Erfolg gehabt wird. Letzten Endes ist es eine große Touristenattraktion und auch für die Wissenschaft ist dieses Tor der Hölle gar nicht mal so uninteressant gewesen. 2013 gab es da eine Forschungsmission, die Proben vom Boden des Kraters gesammelt hat und dabei haben die Organismen gefunden, die unter diesen extremen Bedingungen überleben konnten. Und das ist wirklich was Spannendes, gerade für die Astrobiologie, wo man sich ja häufig fragt, kann es überhaupt Leben irgendwo im Universum geben? Und das zeigt uns mal wieder, unter extremsten Bedingungen schafft es auch mikrobakterielles Leben, sich irgendwo durchzusetzen. Und das war dementsprechend also nicht alles nur umsonst, diese ganze Aktion. Man hat ein bisschen was gelernt. Aber ob sie es auskommen und wie sie es ausbekommen, da braucht man vielleicht noch ein paar kreative Ideen. Ihr könnt es uns ja gerne schreiben per Sprachnachricht oder per Nachricht an unsere WhatsApp-Nummer 0174 4321 508. Steht auch in den Shownotes, könnt ihr gerne mal reinschauen und uns eine Nachricht schicken, wenn ihr eine Idee habt, wie man das Tor zur Hölle möglichst effektiv schließen könnte.
Ich hätte da schon eine Idee, wie man das auskriegen kann, denn ich kann mir nicht vorstellen, wie groß das ist und wie stark das alles brennt, wie viel Löschmittel man da braucht. Ich habe andersrum gedacht. Was gibt's denn da überhaupt? Was haben die denn da mitten in der Wüste? Sand. Sand gibt's wirklich ohne Ende. Kann man es nicht einfach zuschütten mit Sand? Sand ist ja auch zum Feuerlöschen durchaus geeignet. Also habe ich mal eben ausgerechnet, wie viel bräuchte man denn an Sand? Und ich komme da jetzt auf ungefähr 10-mal die Kugel vom Turm vom Alexanderplatz. Also die würde da ungefähr 10-mal reinpassen. So viel Sand bräuchte man, wenn man dann nochmal einen LKW nimmt, das wären 10.000 LKW-Ladungen. Klingt jetzt ehrlich gesagt machbar. Klingt jetzt nicht wie absolute Science-Fiction. 10.000 LKW-Ladungen dauert vielleicht ein bisschen, aber wie wäre es denn mit Zuschütten?
Ja,
also den Tipp gebe ich gratis.
Ist auf jeden Fall eine super Idee. Ich suche mal die Vorwahl von Turkmenistan raus. Vielleicht können wir denen einfach direkt einen Fax schicken. Ansonsten schickt ihr uns am besten einfach eine Nachricht bei WhatsApp-Nummern in den Shownotes oder auch gerne per E-Mail an faktab@swr2.de.
Niklas, hast du auch den Goldfisch gesehen, der Auto fährt? Das ist ein super Video.
Was?
Ein Experiment aus Israel, da fährt ein Goldfisch mit seinem Aquarium. Das ist ein Aquarium auf Rädern. Oh, wow. Obendran ist eine Kamera und Lasersensor und die überwachen den Fisch da innen drin. Und wenn der Fisch jetzt in eine bestimmte Richtung schwimmt und mit der Schnauze gegen das Glas stößt, dann fährt das ganze Aquarium in die Richtung. Also er kann das Aquarium, das ist Auto, durch seine Schwimmbewegung steuern.
Wow, das ist ja quasi ein barrierefreies Aquarium. Also er ist quasi komplett Komplett mobil.
Der kann hinfahren, wo er möchte. Das ist ein FOV, haben die Wissenschaftler genannt. Ein Fish-Operated Vehicle. Und sie haben ihm auch beigebracht, wie er das bedienen kann. Also er war wirklich in der Fahrschule, kann man sagen.
Wow.
Der Fisch sollte sein Auto zu einem bestimmten Ziel steuern. Das war eine rosa Platte in einem ansonsten weißen Raum. Und wenn er das geschafft hat, gab es eine Belohnung. Und das kann man sich dann auf dem Video da anschauen. Und dann sieht man, aha, der Fisch, der findet diese rosa Platte, der schafft das dahin. Und wenn er sie nicht trifft, dann parkt er auch um. Dann fährt er ein Stückchen zurück und macht es nochmal richtig, dass er dann auch in der Mitte genau ankommt. Das heißt, er hat das irgendwie verstanden, dass er da dieses Gerät steuern kann. Ist das nicht ja. Wahnsinn?
Das finde ich wahnsinnig spannend. Hat er auch irgendwie eine Art Rückwärts-Einparkhilfe oder sowas, dass er merkt, falls er zu nah dran kommt, oder donnert er da jedes Mal komplett in Fullspeed auf die rote Platte drauf?
Ja, für so einen Fisch ist Fullspeed jetzt was anderes als für dich, glaube ich. Die Videos, die haben alle so ein, wie nennt man das, so ein Fast-Forward. Da wird eingeblendet hier dreifache Geschwindigkeit. Es sieht recht betulich aus.
Das ist aber ganz schön spannend. Also jetzt, ich weiß nicht, ob ich unbedingt gebraucht habe, dass Fische auch noch im Straßenverkehr teilnehmen dürfen, aber ich finde es toll, gut für die Fische.
Ist es denn geschickt, Tieren Autofahren beizubringen? Also es gab natürlich eine wissenschaftliche Frage, die beantwortet wurde. Ich fände jetzt viel spannender, dass der Fisch jetzt in unserer Welt sich orientieren und rumfahren kann. Der kann hier hin, wo er möchte. Könnte einkaufen fahren.
Der kann mit auf die Autobahn fahren. Ich bin auch dafür, dass eine komplett neue Form der Formel 1 eingeführt wird. Ja, einfach ein Haufen Goldfische, die den Hockenheimring umqueren. Die brauchen halt eine ganze Weile. Vielleicht reicht ja auch schon eine Runde. Aber ich weiß nicht, ob man da so weit kommen kann mit diesem Belohnungssystem. Aber das finde ich sehr stark zu sehen.
Wir sollten denen gar nicht beibringen, außerhalb vom Labor mit der Kiste rumzufahren. Denn wer weiß, was die dann im Schilde führen. Vielleicht sagen sie so, Freunde, jetzt gibt es die große Rache. Ihr seid mit dem Taucheranzug in mein Haus gekommen, habt meine Verwandten gefangen und gefressen. Na warte, jetzt überfahre ich euch mit meinem rollenden Aquarium. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es eine blöde Idee. Vielleicht sucht er auch einfach nur rosa Platten, weil er darauf trainiert ist.
Ja, für die wenigen Meter hält es dann. Aber ich finde es sehr spannend. Vor allem die Vorstellung, ich stehe an der Ampel und neben mir zieht ein Fisch vorbei, kurbelt das Fenster runter, wirft meiner Frau einen Anmachspruch zu und düst über Rot davon. Das ist schon, ich habe das Gefühl, Fische sind Raudis, wenn es an Straßenverkehr geht.
Ich glaube, sie sind trotzdem nicht die schlechtesten Verkehrsteilnehmer. Also sie sind ja recht langsam mit ihrem Aquarium, und wenn ich daran denke, dass wir in Deutschland ja eine Fahrerlaubnis auf Lebenszeit verteilen, glaube ich, gibt es so manche Leute, die jetzt nach 50 Jahren, wenn sie da in ihr 1000 Kilo schweres Ungetüm einsteigen mit rasender Geschwindigkeit, vor denen hätte ich mehr Angst als vom Goldfisch.
Das ist ganz passend. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht oder hast du schon mal davon gehört? Weißt du oder glaubst du zu wissen, was ein Super Centenarian ist?
Ein was?
Ein Super Centenarian.
Ist das ein Kollege vom Mandalorian? Warte, Super Cent, irgendwas, was besonders eklig stinkt, super ja. Geruch. Nee, warte, super, ich hatte ja Latein in der Schule. Super heißt drüber oder so. Und Cent, ja, aha, Cent ist 100. Das sind Leute, die, oder Dinge, die mehr als 100 Jahre alt sind?
Richtig, Leute, die Menschen, die über 115 Jahre alt sind, gelten als Super Centenarians. Den Begriff gibt es im Englischen. Und jetzt, wo du gerade schon von älteren Personen im Straßenverkehr redest, können wir generell über ältere Personen auf dieser Welt reden. Denn tatsächlich können wir gratulieren. Kane Tanaka ist die älteste lebende Frau, also auch der älteste lebende Mensch auf der Welt, und hatte letzte Woche Geburtstag. Ist ganz 100. Herzlichen Glückwunsch auch von uns, ist 119 Jahre alt geworden, was ein ordentliches Alter ist. Da muss man sich vorstellen, wenn die mit 60 eine Midlife-Crisis hatte, dann war es tatsächlich eine Midlife-Crisis. Ja, also da hat sie wirklich, ich hoffe, sie hat angefangen, Motorrad zu fahren oder sowas damals. Auf jeden Fall steht sie damit aktuell auf Platz 3 der ältesten Menschen aller Zeiten. Ja, auf Platz 1 ist die 97 verstorbene Jean Calmet, also 1997, die ist 122 Jahre alt geworden und hat damals Berichten zufolge gesagt, was ist ihr Geheimnis, und wurde dann mal gesagt, sie pflegt täglich ihre Haut mit Olivenöl und so einem Hauch Puder. Hat sogar bis ins ihr Alter von 117 geraucht, allerdings nicht viel, aber das scheint ihr Geheimnis gewesen zu sein.
Eine schöne Haut ist das Geheimnis für langes Leben. Oh. Warte, ich trage ja. kurz etwas Creme auf.
Aber ich fand das total spannend. Der älteste Mann der Welt ist übrigens ein Spanier, der heißt Saturnio de la Fuente Garcia und der ist Jahrgang 1909 und der ist auch noch am Leben und wird im Februar dann 113. Und da habe ich mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Man kennt ja alle diesen Fakt, Frauen werden älter als Männer, und dann habe ich mal ein bisschen irgendwie mich vor die Suchmaschine gesetzt und nachgeschaut, warum ist das so? Und tatsächlich eine relativ aktuelle Studie gefunden, die eine sehr, sehr beliebte Hypothese erforscht hat.
Nämlich?
Also, auf der einen Seite wurde eben gesagt, es könnte auf unsere Chromosome zurückgehen, ja? Weibliche Säugetiere haben ja zwei X-Chromosome, männliche haben ein X- und ein Y-Chromosom. Bei Vögeln ist das dann zum Beispiel genau andersrum. Da haben die Männer zwei Z-Chromosome und Weibchen haben dann ein Z- und ein W-Chromosom. Also, das heißt Homogamie, wenn man ein Chromosom doppelt eben besitzt. Und dann kursierte eben diese Theorie, na gut, wenn jetzt jemand zwei Chromosome hat, also ein Chromosom doppelt hat, dann ist die wichtige Erbinformation auch doppelt vorhanden. Ja? Also wenn irgendwas schadhaft mutiert ist, dann kann eben die zweite Version quasi diese Beschädigung direkt ausgleichen. Ja? Also man muss sich...
Das ist eine Sicherheitskopie.
Das ist quasi das Backup. Man hat was in die Cloud mit hochgeladen. Also dann kommt quasi die Zelle aus der Hand in Ellbogen und sagt, hör mal, du, der kleine Finger, da ist mir ganz ungünstig das Fenster drauf gefallen. Wie kriege ich den denn jetzt wieder ganz? Und ja, wenn du irgendwann ab einem gewissen Alter bist, dann sagt der vielleicht, du, boah, keine Ahnung, ich habe die Originalverpackung verlegt, Rechnung finde ich nicht und Garantie gibt's auch nicht mehr. Dann verliert man eventuell seinen kleinen linken Finger, wenn das nicht, also ist natürlich ein bisschen darüber weggebrochen. Aber das besagt zumindest so ungefähr diese Hypothese. Und jetzt hat man sich eben gesagt, okay, wir untersuchen hier mal 229 Tierarten. Da wurden Primaten untersucht, jegliche Säugetiere, Vögel, Reptilien und Fische. Und da kam raus, Tatsache, das Geschlecht mit einem Doppelchromosom lebt im Schnitt 17,6% länger. Ja, also das finde ich schon ganz schön beeindruckend. In Deutschland werden Frauen, 2016 war das eine Erhebung, werden Frauen im Schnitt 83,3 und Männer so im Schnitt 78,5 Jahre alt. Also scheint dieses Doppelchromosom da doch einen großen Einfluss drauf zu haben.
Cool, das brauche ich auch.
Das ist die Frage, Ineas. Wie kommen wir jetzt schnellstmöglich an ein Doppelchromosom?
Du bist doch in Berlin, da kriegt man doch alles, oder?
Ich gehe mal in Görlitzer Park und frag mal nach. Mal gucken, was die Leute mir präsentieren können. Ja, aber Alter ist irgendwie ein spannendes Thema, finde ich grundsätzlich. Auch so die Frage, wie alt können Lebewesen überhaupt werden? Ja, auf der einen Seite gibt es somit die ältesten Wirbeltiere, das sind Grönlandhaie. Ja, die können bis zu 400 bis 500 Jahre alt werden. Die sehen auch aus, wenn man sich die auf dem Foto anguckt, die sehen aus wie so Steinzeitrelikte irgendwie, die seit Ewigkeiten durch die Meere schwimmen. Und tatsächlich, diese Grönlandhaie erreichen teilweise gerade mal sexuelle Reife im Alter von 150 Jahren. Also... Das ist eine späte Pubertät.
Na gut, wenn du dann noch 300 Jahre vor dir hast. 400 Jahre können die alt werden.
Das ist eine ganz schön beeindruckende Nummer. Ich dachte immer, dass die Schildkröten das sind, diese großen Schildkröten, aber die gehen so bei 190, 200 Jahren irgendwann auch zu Ende. Und bei uns Menschen, da sagt man jetzt, dass man so, also klar, der offizielle Rekord, das ist die Französin gewesen, Frau Calment, die wurde 122 und man glaubt jetzt, dass so eine aktuelle Studie aus dem letzten Jahr hat eben errechnet, dass so unser maximales Alter bei 120 bis 150 liegt, weil dann da einfach irgendwann die Möglichkeit zu Ende ist, dass sich die Zellen nochmal aufteilen können. Das ist die sogenannte Hayflick-Grenze, das ist die maximale Anzahl an Zellteilungen und dann ist aber einfach irgendwann Schicht im Schacht. Und ja, natürlich gibt es da eben auch verschiedenste Möglichkeiten. Aneas, würdest du dich in so einem Kryogenschlaf, würdest du dich in so einer Kryostase einfrieren lassen? Wenn dir jetzt jemand sagt, wir wecken dich dafür in 100 Jahren wieder auf, fändest du das persönlich interessant?
Zählt das denn dann mit? Also wenn ich 50 Jahre eingefroren war, wenn ich dann wieder aufwache, bin ich dann 50 Jahre älter? Oder sagen Sie so, Sie haben sich ja mit 40 einfrieren lassen, jetzt haben Sie 50 Jahre geschlafen, immer noch 40, Pech gehabt. Och Menno, ich wollte der älteste Mensch der Welt werden. Also ich würde es aktuell nicht machen, weil ich glaube, das funktioniert noch überhaupt nicht. Ich weiß, dass das irgendwie schon geht, du kannst das irgendwo kaufen, dass jemand dich einfriert. Aber dieses ganze Einfrieren ist super kompliziert. Unter anderem musst du dafür sorgen, dass keine Eiskristalle entstehen. Das heißt, die Eiskristalle, die machen dann, weil sie halt harte, scharfkantige Kristalle sind, deinen Körper kaputt. Also muss erstmal irgendwie möglichst alles Wasser raus und du kriegst statt Blut Frostschutzmittel rein. Ja. Und man weiß noch gar nicht, wenn man dich später wieder auftaut, wie kriegt man denn das wieder raus, ohne dass da irgendwie was Schaden nimmt. Und auftauen ist auch schwierig. Du bist dann ja schockgefroren, man nennt das dann verglast, habe ich gelesen. Also du bist jetzt nicht richtig gefroren, sondern in so einem glasigen Zustand. Und wenn du das wieder auftauchst, muss es ja schnell genug gehen, damit du rechtzeitig wieder durchblutet wirst. Aber auch nicht zu schnell, denn du willst auch dabei nichts kaputt machen. Die Chance ist sehr, sehr groß, dass du einfach kaputt bist, wenn sie auftauen. Und das klingt mir noch ein bisschen zu riskant, ehrlich gesagt.
Es ist ja, wenn man kann die Rechnung aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Natürlich, wenn du jetzt sowieso stirbst, dann ist es vielleicht low risk, high reward, sag ich mal, wenn es dann doch klappt und man in 100 Jahren dich wieder auftauen kann. Der erste Mensch, der sich hat einfrieren lassen, der hat jetzt auch diese Woche Jubiläum gefeiert. 55 Jahre ist es her.
Oder gratuliert man dann nicht, wenn die schlafen. Oder der ist ja tot dann, ne? Oder?
Der ist tot, der ist gestorben. Das ist ein gewisser Professor Bedford, der sich 1967 hat einfrieren lassen und immer noch irgendwo in dieser Kryostase sich befindet. Es gibt auch ein NASA-Projekt, was das erforscht, weil man ja das interessant findet, wenn man sagt, okay, wenn wir jetzt hier Leute zum Mars schicken und die Reise dauert irgendwie 6 bis 9 Monate bestenfalls, dass man die Leute dann halt irgendwie in so eine Art Winterschlaf versetzen kann, damit die sich auch nicht langweilen in der ganzen Zeit auf der Reise dahin. Und ja, ich finde es auch eine total schwierige Angelegenheit. Insbesondere ist es rechtlich aktuell so, dass du vorher gestorben sein musst. Das heißt, du wirst eingefroren, zahlst dafür irgendwie eine gewisse Summe im Monat, dass dich eventuell irgendwann jemand aufweckt. Erstens, wenn man Tote zum Leben erwecken kann. Okay, gut, da warten wir mal drauf. Und auf der anderen Seite, wenn man dann eben auch die Krankheit heilen kann, an der du gestorben bist. Also hohes Alter oder andere Sachen. Das heißt, die Chance ist relativ gering. Ja, 2014 waren so um die 250 Menschen nach ihrem Tod in Kryostase eingefroren worden. Das werden sicherlich heute noch mal ein paar mehr sein. Aber ich persönlich muss auch sagen, für mich, ich zahle mir lieber meine Lebensversicherung woanders ein und nicht in mein Kryostase-Sparschwein. Gut, das war's mit Fakt ab. Eine Woche Wissenschaft. Ich bin Niklas Kolotz.
Und ich bin Enias Roch. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns eine Bewertung da, abonniert unseren Podcast. Und wenn ihr Ideen habt, worüber wir mal sprechen sollen, dann schickt uns die auch zu. Unsere WhatsApp-Nummer ist die 0174 4321 508 oder eine E-Mail geht auch, faktab@swr2.de.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Nachrichten und wir sind ab sofort wieder jede Woche Freitag für euch da mit neuen Episoden. Cool. Außer ich werde mich an der Stelle für eine kleine Elternzeit verabschieden und werde die nächsten Monate intensivst Windeln wickeln üben und dann hoffentlich hier in ein paar Monaten wieder zurückkehren und euch davon erzählen, was ich alles gelernt habe. Es wird total spannend werden. Ich freue mich drauf.
Das wird's. Viel Spaß. Ciao.
Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.